Ich grüße euch ganz herzlich hier im Raum und auch ganz herzlich an den Telefonen oder über den PC. Schön, dass wir zusammen sein dürfen und auf Gottes Wort hören dürfen. Ich möchte den Wochenspruch lesen für diese Woche. Der steht im Psalm 103, der zweite Vers. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist so ein sehr bekannter Spruch. Und ja, eigentlich müssten wir immer dran denken, an das Gute, das er uns tut. Aber ja, manchmal überwiegt auch das Negative. Aber Jesus tut so viel Gutes für uns und wir sollten ihm jeden Tag dafür dankbar sein. Zu den Abkündigungen ist zu sagen, am Mittwochs die Bibelstunde um 19 Uhr. Der Teenkreis mittwochs um 18 Uhr, die Jungschar um 16 Uhr am Freitag. Und einladen möchte ich ganz besonders für den nächsten Samstag. Da ist ja unser Jahresfest. Am Samstag die Besinnungsstunde um 19 Uhr. Da haben wir mit Abendmahl. Und es werden Einzelkelche ausgeteilt und auch die Brotstücke mit Zahnstocher. Ist also an alles gedacht, dass wir da sicher sind. Am Sonntag der Festgottesdienst mit dem Tobias Reber um 10.30 Uhr und ja, leider aus gegebenen Anlass, ohne Mittagessen, ohne Kaffee und Kuchen. Wir passen uns da an, dass auch niemand gefährdet wird. Dann am 28.09. ist eine um 19 Uhr eine Mitarbeiterstunde angedacht, dass wir Verschiedenes besprechen und uns auch austauschen mit den Mitarbeitern, wie es läuft. Und am kommenden Montag, also morgen, der Frauenkreis in Igelheim bei der Gudrun. Hinten liegen noch Einladungen aus. Und ja, Mitfahrgelegenheiten kann man sich melden, entweder bei Gudrun oder bei Annelore. Unser Saal wollen wir ja noch ein bisschen schöner machen. Da ist ein Einsatz angedacht am 2.10. und 3.10. 2.10. nachmittags und 3.10. Wer kann und Lust hat, ist herzlich eingeladen zum Mithelfen. Wir haben einen Brief gekriegt von unseren Geschwistern aus Japan, von Renate und Peter Young. Und ich lese gerade mal ein paar Zeilen vor. Morgen am 13. September dürfen wir hier in Hanamaki Megumi-Gemeinde die Einweihung unseres neuen Gemeindehauses feiern. Immer wieder sind wir erstaunt, wie der Herr jeden Schritt gelenkt hat, dass wir so weit kommen durften. Gerade heute gab es seit langem wieder mal ein Erdbeben, der Stärke 4. Also da hat es schon ganz schön gewackelt. Was uns neu bewusst werden ließ, wie nötig wir in allen Dingen weiterhin Gottes Schutz und Fürsorge brauchen. Also morgen am 13. um 10.30 Uhr werden wir Gottesdienst feiern. Die Koch- und Englischklasse und Kaffee werden auch gereicht. Die Predigt wird der Feldleiter Chris Payne halten, der auch morgen Abend bei uns übernachten wird, so schreibt die Renate. Ja, also ich lege den Brief hinten aus und wer will, kann sich den ja ganz durchlesen. Jetzt wollen wir das erste gemeinsame Lied hören, die 236, 1 bis 3, kommt, stimmet alle jubelnd ein.
Thank you.
Wir wollen auf die Schriftlesung hören. Es steht in Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten an seine Füße, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das die Pharisäer sahen, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was das für eine Frau ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sage es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber beide nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Dieser aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Dieser aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit am Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch den Sündern vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Soweit die Schrift. Die Kinder sind jetzt eingeladen zur Kinderstunde, und ich möchte noch mit uns beten und auch für die Kinder. Ja, Vater, hab Dank für dein Wort, das du uns immer wieder offenbarst, und auch mit dieser Geschichte. Ja, Herr, wir sind alle Sünder vor dir, und wir brauchen alle deine Vergebung, deine Barmherzigkeit. Sei du mit uns, öffne uns die Ohren, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Und sei du mit den Kindern, die auch ihre Stunde haben, und dass sie auch dich lieb haben und immer mehr von dir wissen wollen. Führe und leite du uns. Amen. Das Lied vor der Predigt, die 274, 1 und 2, und 6. Ich bete an die Macht der Liebe.
Ja, guten Morgen, Gerhard Terstegen. Für mich immer noch einer derjenigen, die sehr, sehr tiefe und schöne Lieder geschrieben haben. Und es ist so spannend, wenn man auf die Kleinigkeiten achtet bei ihm. Im zweiten Verslein, da steht dann, wie bist du mir so zart gewogen und wie verlangt, jetzt würden wir vielleicht sagen, mein Herz nach dir, aber da steht, dein Herz nach mir. Dein Herz nach mir. Also, wie verlangt Gottes Herz nach seinen Menschenkindern? Und das ist eine biblische Wahrheit, die eigentlich da steht, dass das Entscheidende von Gott ausgeht. Und das drückt er so einfach aus, indem er es richtig stellt, indem er diese Worte richtig sagt. Ich möchte mit euch heute Morgen über Lukas 7, diese 36 bis 5, diese Verse, dieses Geschehen bei dem Simon, dem Pharisäer, als diese Frau ins Haus kommt, mit euch betrachten, diesen Text, und habe so unter das Thema gestellt, hast du Schuld oder Schulden? Gibt es das in deinem Leben? Wenn ich euch heute fragen würde, habt ihr Schulden? Wir waren gestern zusammengesessen mit unseren Jungen, der Jakob war da, er lacht inzwischen, das ist schön, wenn man den kleinen Mann sieht. Ihr habt gebetet für ihn, wie es ihm so schlecht ging, jetzt kann er schon lachen, der kleine Mann. Und dann sitzen wir zusammen, da sagt der Andreas, ja Lothar, eigentlich hat ja jeder heute Schulden. Jeder, der ein Häuslein bauen will oder sich eine Hütte kauft oder einrichten will, oder der muss doch Schulden machen. Jeder hat doch Schulden. Ja, aber ich dachte, ach, ganz Unrecht hat er ja nicht, wenn man ein Haus oder eine Wohnungseinrichtung oder vielleicht ein neues Auto stemmen muss als junger Mensch, dann geht das meistens nur mit Hilfe der Bank. Dann muss die Bank herhalten, man macht Schulden und zahlt ab. Für diese Schulden können wir in der Regel, wenn wir auf der anderen Seite ein Einkommen haben, gerade stehen. Wir können sie abbezahlen. Und selbst die, welche mir die Antwort geben würden, nee, Schulden habe ich keine mehr, ist alles bezahlt, die sind über die Staatsverschuldung, jeder Bürger hat auf dem Kopf eine Staatsschuld. Ich habe gesagt, der kleine Jakob auch schon, der auch schon. Da sind wir doch dabei. Es gibt Schulden, nämlich Geldschulden, für die kann ich gerade stehen, wenn es günstig ist. Aber von einer anderen Schuld, für die der Reichste nicht gerade stehen kann, über diese Schuld möchte ich heute mit euch sprechen. Dazu gibt es ein interessantes Verslein, Psalm 49, in Vers 7 bis 10. Ich lese die mal, sehr interessant. Sie vertrauen auf ihr Vermögen und rühmen sich der Größe ihres Reichtums. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele. Und er muss davon ablassen auf ewig, dass er fortlebe, immer die Grube nicht sehe. Also hier sagt der Psalmist, es gibt kein Geld der Welt, was mich vor Gott freikaufen könnte. Kein Geld der Welt. In unserem Text geht es um drei Personen. Eine Frau, am Anfang ganz hart und fast lieblos, die Sünderin benannt. Dann Simon, den Pharisäer, und Jesus Christus. Und ich habe mich gefragt, welche Voraussetzungen haben diese Menschen, also diese Frau und Simon der Pharisäer, um sich Jesus Christus zu nähern? Es gibt ja bei Paul Gerhardt dieses Weihnachtslied, wie kann ich dir nahen, wie kann ich dir nahe kommen, wie kann ich dir begegnen, Gott, wie begegne ich dir? Das ist eine Frage, die erst dann aufbricht, wenn wir verstehen, wer Gott ist. Solange Gott für uns ein altes Männlein mit Rauschebart auf der siebten Wolke im Himmel ist, ist das kein Problem, Gott zu begegnen. Sobald wir aber erkennen, dass Gott Schöpfer Himmels und der Erde des ganzen Universums ist und ich einmal über mein Leben Rechenschaft vor ihm ablegen werde, da wird's spannend. Da ist dieser Gott kein Gott, den ich mal auf die Seite schieben kann, sondern der mich einmal über mein Leben fragen wird. Schauen wir uns zunächst einmal die Frau an, diese stadtbekannte Sünderin. Wir würden heute vielleicht salopp formulieren, die war bekannt für ihre Lebensart. Bekannt wie ein bunter Hund, würde man vielleicht in der Pfalz sagen. Ihr Leben gezeichnet von der Sünde. Das war keine, die heimlich und im stillen Kämmerlein sündigte, sie war eine stadtbekannte Sünderin. Eine fromme Fassade nach außen hatte sie nicht aufrechterhalten, nein, sie war vor aller Augen Sünderin. Sie tat, was sich vor Gott und vor Menschen nicht gehörte. Vielleicht war sie eine Frau, die übermäßig trank, vielleicht ging sie dem Geschäft der Hurerei nach oder war leichtfertig mit ihrer Zunge. So genau sagt es der Text hier nicht. Was hatte diese Frau noch, außer ihren vielen Sünden, die jeder kannte und jeder wusste, was das für eine ist? Ja, eine Alabasterflasche mit Salböl und die Tränen ihres Herzens. Menschlich gesprochen nicht gerade traumhaft gute Voraussetzungen, um sich in die Nähe des lebendigen Gottes zu begeben. Und Jesus Christus ist der lebendige Gott. Simon war Gastgeber und Hausherr. Der hatte ja was in Besitz. Zudem war Simon ein Pharisäer. kein Priester wie die Sadduzäer, aber aufgrund der großen Gesetzeskenntnis ein anerkannter Mann. Einer, der durchblickte, einer, der Autorität besaß. Simon achtete haarscharf auf das Gesetz und die vielen im Laufe der Zeit entstandenen Vorschriften. Er war einer, der ehrlich und ernsthaft religiöse Leistungen erbrachte. Simon war ein Mann mit Durchblick, Verstand, konnte analysieren, richtige Antworten geben. Auch auf die Frage Jesu konnte er später richtig antworten. Eigentlich, menschlich gesprochen, keine schlechte Ausgangsposition, um sich dem lebendigen Gott zu nähern. Da ist doch was da. Da ist doch schon mal Anfang gemacht. Da ist doch einer, der schon was zu bringen hat. Wie sieht es aus bei uns? Auf welcher Seite entdecken wir uns? Auf welcher Seite? Oder haben wir von beiden, von der Frau und dem Pharisäer, einen Teil in unserem Herzen? Wenn wir uns so betrachten, uns erleben, wie wir manchmal zu Gott stehen, mit ihm reden, über ihn denken. Ist Jesus ab und an unser Gast, wie hier bei Simon? Suchen wir überhaupt seine Nähe und gehen dahin, wo er zu finden ist, wie die Sünderin? Auch wenn wir nichts zu bringen haben, menschlich gesprochen? Was verlangt Jesus von Menschen, die ihm begegnen sollen? Das ist ja das Zweite. Das Erste ist, wie gehe ich hin? Was habe ich für Voraussetzungen? Was macht mich aus? Das andere ist aber, was macht Gott aus? Wie verlangt dein Herz nach mir? Ich habe ein paar Stellen dazu, die mir wichtig sind. Matthäus 11, 28, für mich eine der schönsten. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken und Ruhe geben. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Lukas 5, 31, 32. Jesus antwortet und spricht zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Sünder zur Buße. Matthäus 10, 37 bis 39, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt, mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Sehr anspruchsvolle Stelle. Eine Ganzhingabe. Da ist nicht so eine halbe Sache, so ein bisschen Christ sein. Das geht nicht, sondern ganz. Er will an erster Stelle meines Lebens, meines Herzens stehen. Bittet und es wird euch gegeben, aus der Bergpredigt, Matthäus 7, 7 und 8. Sucht, ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt, der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Für mich gehört da eine Stelle aus Jeremia im Alten Testament dazu, die ein wenig verständlich macht, was ja auch im Matthäus eigentlich steht, nämlich, dass es ein Aktiv meines Suchens ist, aber ich bin nicht der Finder, ich bin der Sucher. Gefunden werde ich. Es ist ein Phänomen. Von ganzem Herzen sollt ihr mich suchen, von ganzem Herzen nach mir schauen, mit all eurer Kraft, all eurer Seele, all eurem Wesen. Aber ihr werdet euch auf die Suche machen und bleibt letztlich im Dunkeln, wenn nicht ich mich euch offenbare. Und das sagt die Jeremia-Stelle so schön aus, Jeremia 29, Vers 13 und 14. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Finden lassen, spricht der Herr. Wir würden Gott niemals finden aus uns heraus, wenn er sich uns nicht zeigen würde. Es ist wichtig, das zu verstehen. Wir bleiben auch in unserem Suchen nach Gott in der vollkommenen Abhängigkeit dessen, dass er sich uns zeigt. Aber das will er. Jesus kommt zu den Sündern, den Mühseligen, den Beladenen. Er gibt den Bittenden, stößt den nicht hinaus, der anklopft und möchte, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Mein dritter Punkt. Wie nutzen nun Simon und die Frau ihre Chance der Begegnung mit Gott? Karl Heim schreibt einmal über eine Andacht, die Gottesstunde, wo er zeigt, dass der Felix die Möglichkeit hat, Gott gegenüberzustehen. Er steht Petrus gegenüber, bekommt dabei ein klares Zeugnis und wie er sich dazu verhält. Es gibt besondere Zeiten in unserem Leben, da bin ich überzeugt, wo Gott sehr persönlich und direkt zu unserem Herzen spricht. Heute ist die Stunde deines Heils. Versäum das nicht. Geh nicht dran vorbei, sondern lass ihn ein. Solch eine Stunde haben die beiden. Eine Gottesstunde. Beide wussten, Jesus ist ein besonderer Mann, der zur Buße ruft. Ja, der den Bußfertigen das Reich der Himmel verhieß. In Matthäus 4 heißt es, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Jetzt ist Buße ja schon wieder ein Wort, wo man sagt, na das kann ein Mensch, das versteht ja kein Mensch. Buße sagt man doch heute nicht mehr. Was ist denn Buße? Und ich erkläre es ganz einfach. Buße ist, ich schütte mein Herz vor Gott aus, ich werde offenbar auch mit allem Dreck, der drin liegt, und kehre um von meinen bösen Wegen. Und daran hat Gott Freude, Hesekiel. Gott hat Freude daran, wenn der Sünder umkehrt und lebt und lebt. Und Leben hat in der Schrift immer mit der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu tun. Das ist Leben. Getrennt von Gott ist Tod, und Gemeinschaft mit Gott ist Leben. Das hat nichts mit unserem biologischen Verständnis zu tun. Das ist nicht so, sondern wo wir mit Gott Gemeinschaft haben, sind. Deswegen ist Buße im Sinne dessen, dass es übersetzt ist mit Umkehr richtig. Ich kehre um von meinen bösen Wegen, aber für mich zutiefst ausgesprochen ist Buße Heimkehr. Ich kehre heim zu meinem Vater, von dem ich komme und zu dem ich gehe. Heimkehr. Simon der Pharisäer ist ein Mann mit guten Voraussetzungen, das haben wir ja betrachtet. Er hat Jesus zu Gast. So nah wie Jesus dem Simon war, blieb dennoch eine Kluft zwischen beiden. Welch eine Möglichkeit. Und Simon verpasst vor lauter Überheblichkeit, Selbstsicherheit, vielleicht auch Herzensstolz, diesen entscheidenden Moment seines Lebens. Was sieht Simon, als Jesus bei ihm ist? Er sieht diese Frau an. Seht ihr, das ist interessant. Er hätte ja Jesus anschauen können. Er hat Gott zu Gast bei sich. So wie Zachäus, der vom Baum kommt. Er hätte ja jetzt froh werden können darüber. Aber er sieht nicht Jesus an. Er sieht diese Frau an. Und er sagt, naja, wenn das ein Prophet wäre, dann würde er durchblicken. Aber so, das ist ja klar. Der sieht ja gar nicht, mit wem er es zu tun hat. Was ist denn das für ein Kerl? Es ist interessant, dass das hier so steht, dass er sagt, wenn dieser ein Prophet wäre. Es gibt eine alttestamentliche Stelle, eine sehr frühe alttestamentliche, 5. Mose 18, wo das verheißen wird, die Ankündigung des rechten Propheten, das ist eine Ankündigung auf Jesus hin. 5. Mose 18, ab Vers 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern entstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören, nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören. Und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Da sprach der Herr zu mir, sie haben recht getan mit dem, was sie geredet haben. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen, der wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, der in meinem Namen reden wird, von dem werde ich, sehr hart, Rechenschaft fordern. Das entspricht dem Hebräerbrief. Am Ende der Tage spricht er durch Jesus Christus, seinen Sohn. Jesus ist das letzte klare Wort Gottes hinein in diese Welt. Und er sagt, wenn es ein Prophet wäre, wenn das dieser Prophet wäre, dann würde er es ja verstehen. Aber so, nein, das kann wohl nicht wahr sein. Simon sieht die Sünderin vor Augen und kann dadurch nicht glauben, dass Jesus ein Prophet, geschweige denn der Prophet wäre, der Sohn Gottes, der Christus sein kann. Obwohl er selbst, du hast das schön ausgedrückt heute, habe ich gefreut. Ich sage, wir sind alle ja auch Sünder, sind abhängig von der Gnade und Vergebung Gottes. In deinem Gebet hast du das gesagt. Ja, wir sind alle begnadigte Sünder. Das ist unser Stand, wenn wir Gottes Kinder sind. Ich bin sicher, auch Simon war nicht ohne Fehl und Tadel. Denn diesen Menschen gibt es nicht. Er erhebt sich zum Richter in Gedanken über diese Frau und ist selbst kein Gerechter. Denn in Römer steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gutes, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Gibt ihn nicht. Diesen Menschen gibt es nicht. Übrigens sehr interessant, das ist keine Stelle, die erst im Römerbrief steht, sondern es ist eine Stelle, die schon im Psalm 14 und, zweiter weiß ich jetzt nicht genau, nochmal im Psalm steht. Kommt zweimal im Psalm vor. Genau dieser Wortlaut. Hochinteressant. Also keine typisch neutestamentliche Stelle, sondern etwas, was man im Alten Testament auch schon erfasst hat. Da gibt es keinen, der vor Gott bestehen könnte. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis meiner Schuld, der Sünde. Von der Heiligkeit Gottes, und das ist gewiss, vor dieser Heiligkeit werden wir einmal beschämt über unsere Sünden die Augen niederschlagen und weinen über vieles, was von uns getan und gesagt wurde. Jetzt ist die Frage, wie geht das weiter mit ihm? Wie kann Gott mit solch einem Menschen umgehen? Der sagt, na, bei mir ist doch alles in Ordnung, du musst mal erst mal gucken, dass die anderen da zurechtkommen. Das ist ja oft unsere Art, gell? Wisst ihr, wir werden schöner, wenn wir uns mit Hässlichen vergleichen. Ja, also wir werden dünner, wenn wir uns mit ganz Dicken vergleichen. Versteht ihr? Wenn ich ein bisschen einen Bauch habe, sage ich, aber guck mal da drüben, das ist eine Tonne. Ja, und schon werde ich ein bisschen dünner. Wir werden scheinbar reiner, wenn wir uns mit denen vergleichen, die augenscheinlich Sünder sind. Dann ist unser Leben schon ein bisschen besser. Dann stehen wir schon ein wenig schöner da vor Gott, meinen wir. Wir sind Menschen des Vergleichs. Wir neigen dazu, zu vergleichen. Wie geht Gott damit um? Wie geht Jesus damit um? Das finde ich sehr schön und ich finde es typisch, diese Art Gottes und die Art Jesu. Simon, Vers 40, ich habe dir etwas zu sagen. Ich freue mich da immer wieder über diese Stellen, weil ich denke, dass wir das nötig haben, dass Gott mit uns redet. Immer wieder. Auch mit unseren Herzen, auch mit unserer Art. Gerade wir, auch die wir vielleicht vieles schon gehört haben der Schrift. Vielleicht vieles schon erlebt haben, wo wir sagen könnten, Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Erinnert werden müssen von Gott an das, was er in unserem Leben gehandelt hat. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. So geht der lebendige Gott hinaus zu Kain. So geht der Vater zu dem Sohn, der zu Hause geblieben ist und sich voll Grausen abwendet, dass der Junge jetzt alles bekommt, ne, nichts. Der ja schon vorher alles bekommen hat. Gott geht hinaus. So geht Gott hinaus zu Adam und ruft ihn, wo bist du? Und so sagt Jesus zu Simon, Simon, ich hab mit dir zu reden, ich hab dir was zu sagen. Gott hat mit Simon zu reden. Gott hat mit dir und mir immer wieder zu reden. Ich wünsche mir das sehr. Immer wieder, dass wir im Gespräch mit Gott sind. Simon, es ist mir nicht gleichgültig, was du denkst. Jesus steht nicht auf und geht davon. Nein, er will auch diesem Pharisäer Simon aufhelfen. Er will ihm sagen, Simon, auf die Liebe
kommt es an. Auf die ganze Hingabe. Liebe ist ganz Hingabe. Wir neigen dazu, Liebe als etwas, als eine Gefühlsduselei zu verstehen. Liebe ist Hingabe. Liebe ist Tat. Liebe drückt sich aus. Liebe kann nicht für sich bleiben. Liebe muss sich schenken. So ist der lebendige Gott. Hat man das Beispiel erzählt, möchte das auch hier tun, weil ich für mich war es so ein Schlüssel, um das zu verstehen. War vor Jahren mit einer Gemeinde mal auf einer Freizeit, und da waren Kinder dabei und ich vergesse nie, sie haben dann gemalt auf einem Papier eine Blume, sie hatten nur einen Bleistift, so eine ganz einfache Blume, und ich habe immer in meiner Bibel so 4 Farben, um Dinge zu kennzeichnen. Und dann habe ich dem Mädchen die 4 Farben gegeben und gesagt, mach's doch bunt. Es war noch alles vor dem, wir haben doch Vorprogramm und Lieder gesungen, es war alles so zwischendrin, so in der Reihe. Und dann hat sie begonnen zu malen. Und bevor ich rausging zum Predigen, kam sie zu mir mit ihrem bunten Bild und hat mir es gezeigt. Wisst ihr, sie konnte es nicht für sich behalten. So ist die Liebe Gottes. Er will uns das Schöne, seine Freundlichkeit, seine Schönheit, so wie wir haben hier einen schönen Strauß, ein Bild dafür, für die Vielfalt dessen, was Gott uns schenken will. Und er muss sich mitteilen, er will sich mitteilen und er will uns teilhaben lassen an, was wollte das Mädchen? An seiner Freude über das, was da jetzt ist. Guck mal, wie bunt. Guck mal, und du sollst das auch sehen. Guck mal, wie schön das Leben sein kann mit mir und wie trist es ist ohne mich. Simon, auf die Liebe kommt es an, auf die Hingabe. Simon lässt mit sich reden, Lehrer, sprich. Und er urteilt recht, du hast recht geurteilt, so hören wir dann, als er sagt, wer nun von beiden wird mehr lieben, der diese große Schuld erlassen kriegt hat oder die kleine, natürlich der die große erlassen kriegt hat. Ich denke, dem er das meiste geschenkt hat. Du hast recht geurteilt, du hast das verstanden, richtig analysiert, richtig erfasst. Simon, du hast es begriffen. Und das ist meine Sorge. Heute Morgen, für die Kinder oben im Kindergottesdienst, für uns als Einzelne hier, dass wir es begriffen haben, aber nicht ergriffen sind. Wie viele haben es begriffen und gehören nicht dem lebendigen Gott? Wie viele sagen dazu ja, zu der Antwort des Simon des Pharisäers, aber sie gehören nicht Jesus Christus. Sie haben ihr Leben nie ganz in seine Hand gelegt. Wie viele haben es begriffen, aber sind nicht ergriffen von ihm. Das ist meine Sorge, auch bei den Kindern. Wie viele Kinder sagen im Kindergottesdienst, ach, die Geschichte kenne ich schon. Ja, kann sein. Aber hat durch diese Geschichte Gott schon in dein Herz geredet? Das wäre mein Wunsch für heute Morgen. Er hat gehört und verstanden, aber er lässt sich nicht mit einbeziehen. Die Tragik des Simons ist die Tragik dieser Welt. Johannes 1, 4 und 5, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Dieses Licht scheint und die Finsternis hat es nicht erfasst. Die Not des Simon ist die fehlende Liebe. Simon, der Gesetzesmann, hat vor lauter Gesetzen und Vorschriften das erste Gebot, die Liebe zu Gott, vergessen. Spurgeon sagt hierzu, die Liebe ist keine Frucht des Gesetzes und kommt nicht auf Befehl. Sie muss frei sein oder sie ist überhaupt nicht da. Liebe funktioniert nur in Freiheit. Die sündige Frau erfuhr, dass Jesus bei Simon dem Pharisäer zu Gast ist. Sie sucht ihre Chance, begibt sich ins Haus des Pharisäers, mit dieser Alabasterflasche gefüllt mit Salböl. Sie fängt an zu weinen und Jesus die Ehre zu geben. Mit ihren Tränen wäscht sie die Füße Jesu, trocknet die Füße anschließend mit ihren Haaren ab. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt für jede Gemeinde, für jede Gemeinschaft. Wenn hier jemand reinkommt, der uns nicht passt, und wo wir vielleicht denken, na, der riecht ja sogar, der hat noch eine Fahne, oder die passen nicht richtig. Wir sind nicht das Ziel dieser Menschen. Ich wünsche mir, dass wir das verstehen, sondern Jesus Christus. Und wir haben da keinen abzuweisen erstmal, sondern die Botschaft zu sagen und zu wünschen und zu beten, dass Gott in ihr Herz spricht. Das einmal so erlebt, ich erzähle die Geschichte immer mal wieder, weil ich das für mich so eindrücklich war, ich möchte das nicht verurteilend, war ein junger Bruder in einer recht harten, klaren Brüdergemeinde und dieser junge Bruder hat voll Stolz erzählt, ja, in der letzten Woche, da war einer da mit langen Haaren und dem haben wir gleich gesagt, das geht nicht, mit den langen Haaren hast du hier bei uns nichts verloren. Dann kam er nochmal in die Bibelstunde und dann haben wir ihn abgewiesen. Wegen langen Haaren. Das war eben bei denen nicht tragbar. Ich will damit nur sagen, das ist ein Punkt, bei uns kann es was anderes sein, wie die langen Haare. Ich will das gar nicht verurteilen. Ich will nur sagen, wir haben doch nicht das Recht, jemanden abzuweisen. Weil er anders aussieht, vielleicht noch anders lebt, sondern wir haben eines, nämlich das Zeugnis des lebendigen Gottes, der Sünder selig machen will, zu sagen, die Einladung Gottes auszusprechen, ja, auch zur Buße zu rufen, natürlich, auch zur Umkehr. Aber das braucht manchmal auch Zeit, gell? Wolfgang Bühne spricht da einmal über den Lazarus, er sagt, bis der ausgewickelt war, das hat ein bisschen gebraucht. Ja, der war nicht gleich weg von den Tüchern. Ja, stellen wir uns das Bild vor. Die Sünderin weiß, wie Simon von ihr denken muss. Vielleicht ist es dem Simon sogar etwas peinlich, dass diese Frau jetzt hier aufkreuzt, wenn er so einen Gast hat. Aber was muss es die Frau gekostet haben, sich in das Haus des selbstgerechten Simon aufzumachen? Das war eine Nummer. Zu sagen, ich gehe da hin, ich weiß, was das für einer ist, aber ich will Jesus sehen. Ich will Jesus begegnen. Konnte sie wissen, wie er sie vielleicht hinauswerfen würde oder gar nicht reinlassen würde oder bloßstellen würde noch zusätzlich? Wahrscheinlich war ihr das gar nicht wichtig. Ihr Ziel war Jesus. Simon denkt, sie ist Sünderin. Simon sieht die Sünderin. Jesus sieht die Sünderin ebenfalls, aber auch die Frau. Und im gesamten Text, das ist hochinteressant, wieder so eine Kleinigkeit, auf die man achten kann, spricht Jesus sie nur als die Frau, nicht die Sünderin an, die Frau. Im gesamten Text ist es für sie, für ihn einmal eine Frau, die vor ihm steht. Und Jesus sieht ihr Herz, ihre Liebe, ihre Aufrichtigkeit, sogar ihre Sünden kann er ihr vergeben, denn er sieht, das ist ein Phänomen, er sieht ihren Glauben. Habt ihr schon mal Glauben gesehen? Ich finde das so spannend. Wenn das Jesus so sagt, dein Glaube hat dir geholfen, er sieht den Glauben, dann macht das deutlich, Gott sieht in das Herz hinein, in das innerste Wesen meines Herzens, in meine innersten Motive, in mein innerstes Sein. Und er sieht Glauben bei ihr. Und die Vergebung bringt Liebe hervor, ihre vielen Sünden sind vergeben. Das ist das Bild, das Jesus dem Simon deutlich machen wollte. Ein Kreislauf des Segens, der hier in Gang gebracht wird. Der Glaube aber ist, der zur Rettung dient. Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Ohne Werke. Ungeheuer. Ungeheuer. Das ist unvorstellbar. Gott müssen wir und können wir nichts bringen. Wahnsinn, oder? Wir können es nicht bezahlen. Es gibt keine Währung, so wie es im Psalm steht, für die Seele. Sondern wir dürfen uns ihm offenbaren, hinlegen, wie wir sind. Wie Blaise Pascal so schön sagt, wir könnten uns gar nicht vorstellen, was Gott aus unserem Leben machen könnte, wenn wir ihm alle unsere Bruchstücke hinlegen würden. All unsere Bruchstücke. Worauf kommt es also an? Auf die Liebe. Ich habe da so ein kleines Bildchen mal gemalt für mich in Gedanken. Ein Beduin und ein Europäer wollen eine Wüstenwanderung machen. Und der Beduine, erfahren in der Wüste, nimmt sich natürlich viel Wasser und ein ganz klein wenig Brot mit und einen Umhang, wo er sich schützen kann vor der Sonne. Der Europäer sieht seine kurzen Jeans, ein T-Shirt an, Sandalen und nimmt sich, ich übertreibe jetzt natürlich, Schnitzel und was weiß ich, schönen Braten und alles, was ihm so schmeckt, Schokolade mit, für Wasser ist kein Platz mehr im Rucksack. Ja. Und dann läuft er los. Wir können uns vorstellen, wie die Geschichte ausgeht. Schon nach einer kurzen Wegstrecke hat der Europäer Durst, er packt seinen Schnitzel aus und drückt das irgendwie rein, aber ohne Wasser geht es fast nicht runter. Man kann sich vorstellen, er kommt nicht weit in der Wüste. Der Beduine nimmt einen kurzen Schluck und läuft mit wenig Wasser wieder weiter. Er teilt sich seine Ration ein, weil er weiß, wie lang die Strecke ist. Wisst ihr, in der Wüste kommt es aufs Wasser an. Und in unserer Beziehung zu Gott auf die Hingabe, auf die Liebe zu ihm. Ob wir ihm ganz gehören oder nur so ein bisschen wollen. Und ein bisschen Gott, ein bisschen Frömmigkeit, ein bisschen was Gutes für unsere Seelen. Schöner Sonntagmorgen-Gottesdienst, eine schöne Bibelstunde mittwochs, vielleicht mal ein schöner Hauskreis und ansonsten mache ich mein Ding. Natürlich bin ich freundlich zu Menschen und versuche auch ein bisschen anständig zu leben, aber das war's dann auch, ist gut. Gehört dein Leben? Dein Leben, damit meine ich dich, gehörst du wirklich diesem Gott? Ist der Herr unserer Herzen? Regiert er in unserem Herzen? Darf er mir sagen, Lothar, mir fällt auf bei dir, da ist was schief. Und ich höre auf ihn und sage, Herr, es tut mir leid. Hilf mir, dass ich da rauskomme, dass sich das ändert in meinem Leben. Ich habe da eine Schwäche. Ich habe da eine Not, die komme ich nicht weg. Ich komme damit so schlecht klar. Trag doch du mich durch. Aufs Wasser kommt's an. Auf die Liebe. Woran kann es liegen, dass uns die Liebe fehlt? Woran kann es liegen, dass uns die Liebe fehlt? Ein Grund kann sein, dass wir uns als begnadigte Sünder nicht erinnern, was Jesus uns mit seinem Tod am Kreuz geschenkt hat. So wie es der Psalm ausdrückt. Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Jesus hat in den 3 Tagen seines Fleisches, Hebräer 5, 7 bis 9, sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Ohne Christus gibt es kein Heil. Er ist der Urheber ewigen Heils. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen. Er hat uns errettet vom Tod, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Epheser 2, 1 bis 3. Ein anderer Grund, glaube ich, ist oft, dass wir Christus nicht Raum lassen in unserem Leben. Dass er nur an der Seite stehen darf. Hat mal einer so ein Bild gezeigt, schon Jahre her. Sagt er, wir müssen uns das vorstellen, wie wenn unser Herz in der Mitte ist und dann haben wir verschiedene Lebensbereiche. Sport, Schule, Beruf, Familie, was noch? Ganz viele Dinge, die uns ein Hobby, ja, was aus Gemeinde könnte auch dazugehören. Und dann gibt es Menschen, die sagen, okay, in der Gemeinde, Herr, da kannst du regieren, das ist okay. Aber in der Familie machen wir, was wir wollen, da ist es anders. Oder im Hobby, oder da und dort. Das Entscheidende ist, dass Jesus nicht diesen Strahlenkranz einzeln haben will, so ein Räumchen in meinem Haus, sondern er will in meinem Herzen regieren und dann regiert er alle Lebensbereiche. Er will im Haus wohnen, im Herzen. Und dann geht ihn mein Hobby an, geht ihn meine Familie an, geht ihn meine Art in der Schule, im Studium an, da geht ihn meine Gemeinde an, geht ihn alles an. Ich gehe ihn an. Ich bin mit ihm in Verbindung, in allem, was ich lebe. Das ist der Unterschied. Wenn uns die Liebe fehlt, ist oft so, dass wir nur Gott nur Teilbereiche ausliefern. Unbereinigte Verhältnisse sind ein 3. Grund, besonders zu unseren Mitbrüdern, Mitschwestern. Das ist sehr interessant, dass das besonders betont wird im ersten Johannesbrief von Johannes, das Verhältnis, das wir haben zu unseren Geschwistern in der Gemeinde. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Ich finde es eine starke Stelle. Der Abschnitt ist auch im Ganzen interessant. 1. Johannes 3, 13 bis 17. Was heißt das? Ich habe vielleicht einen Disput gehabt. Vielleicht habe ich auch nur lieblos gehandelt. In einem Moment in der Gemeinde. Vielleicht habe ich sogar recht gehabt in dem Moment, wo ich das behauptet habe. Kann auch sein. Aber ich habe den anderen verletzt, so tief verletzt, dass er nicht mehr klarkommt damit. Wisst ihr, jetzt kann ich fromm beten. Jetzt kann ich mich hinknien und vor Gott all das so sagen. Und es versäumen, das Gespräch und den Ausgleich zu suchen mit dem Bruder, der Schwester. Wo ich mich aufmachen könnte hingehen und sagen, du, sorry, war blöd von mir. Ich muss nochmal mit dir drüber reden. Ich denke zwar, dass ich in der Position recht habe, aber ich habe es nicht gut gesagt. Und zwar auch nicht liebevoll gesagt. Es war nicht gut, wie ich es gemacht habe. Lass uns nochmal drüber sprechen. Lass uns das doch bereinigen. Diesen Mut wünsche ich uns als Gemeinde im Miteinander. Schwer. Aber sehr wichtig. Ein Zitat von Spurgeon: Wenn du gegenwärtig nur wenig Liebe hast, so bitte Gott, dir eine größere Liebe zu geben. Obwohl ich dir gesagt habe, dass deine Liebe anzuwenden eine gute Möglichkeit ist, sie zu vergrößern, so gibt es noch eine bessere Methode. Und die ist, mehr von der Liebe Christus zu dir zu wissen und zu erfahren. Wenn du Übungen machst und dabei warm wirst, aber viel sicherer ist es doch, dorthin zu gehen, wo die Sonne mit Äquatorialhitze scheint. So sind viele Methoden gut, aber dem Herrn nahe zu kommen, ist die beste von allen. In dem Maße, wie nah du bei der herrlichen Zentralsonne der Liebe Christi wohnst, wirst du warm werden. Ich möchte das Herz des Herrn mit einem Vulkan vergleichen, welcher andauernd brennende Lava der Liebe ausströmt. Das wünsche ich uns auch, mir persönlich auch, dass wir immer wieder nicht zufrieden sind mit einer äußeren Form der Religiosität oder Theologie oder auch einer richtigen Theologie, sondern dass wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben in unserem Leben. Dass das uns bestimmt, die Sehnsucht, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Dass wir nicht nur Lippenbekenner sind und mit dem Herzen von Gott fern, sondern dass unser Herz sich sehnt nach diesem Gott. Und wo es uns fehlt, was dürfen wir tun? Darum bitten. Darum bitten. Das ist sicher im Willen des lebendigen Gottes. So seid auch ihr, meine Brüder, Römer 7, 4, und natürlich auch Schwestern, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. Wir sind vom Tod zum Leben hindurchgegangen. So schreibt es Johannes im ersten Johannesbrief. Lukas steht es auch. Ja, soweit, wir möchten stille werden vor dem lebendigen Gott. Wer kann, darf sich dazu erheben. Lieber Herr Jesus Christus, mein Gott und mein Herr und mein Heiland, wie bist du so ganz anders? Wie bist du die Person, die voller Wahrhaftigkeit ist und die Liebe nicht vermissen lässt? Wie kannst du uns nachgehen, die wir dich so oft zur Seite legen? Du bist derjenige, der immer noch Liebe für uns hat, wo die ganze Welt gegen dich rebelliert. Du kannst am Kreuz noch ausrufen, vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. wo du die Schläge und die Schmerzen erträgst, derer, die dich zutiefst hassen. Lieber Herr, wir staunen über deine Art. Deine Macht zeigt sich in der Ohnmacht am Kreuz, aber auch am Auferstehungsmorgen, wo der Tod nicht Sieger bleiben kann über das Leben. Und du bist derjenige, der Sünden vergeben kann, als einzig auf dieser ganzen Erde. Keiner sonst kann es außer du. Und so dürfen wir vor dir offenbar werden, sagen, wer wir sind, es dir hinlegen, unser Leben und unsere Art, und dürfen erfahren, dass du gerne Schuld vergibst, dass du uns gerne in deine Gemeinschaft rufst, dass du gerne zelten willst unter deinen Menschenkindern, ja Wohnung nehmen willst in unseren Herzen, wo wir bekennen, was alles in Dunkelheit ist in unserem Leben. Da darf dein Licht hinein und darf hell machen. Aus Finsternis wird Licht. Lieber Herr, für dieses Wunder danken wir dir, dass du es immer wieder tust an Menschen, auch in unserer Zeit, und bitten dich, dass keiner heute auch rausgeht, für den das nicht geklärt ist, sondern dass er doch mit dir ins Gespräch kommt und festmacht an dir, dem lebendigen Gott. Und so bitten wir in dieser Art kindlich, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja. Ja, wir hören noch mal auf ein Lied.
Thank you.
Ja, wir uns noch erheben unter den Segen Gottes. Am Ende vom Hebräer lese ich euch. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei, in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören noch auf ein Nachspiel und ja, danach können diejenigen, die nach Hause müssen, auch gehen und die anderen dürfen noch bleiben für eine Mitteilungszeit.